besten Dank für die freundliche Einladung zum Vortrag. In meinem Vortrag will ich den Neubestimmungen des Verhältnisses von Kunst und Wissenschaft nachgehen, und zwar anlässlich von Zwischenformen wie der künstlerischen Forschung, die im Moment im Kunstkontext viel diskutiert werden, und fragen, ob man hierin einen Willen zum wahren Wissen am Werk sehen muss, den man mit Foucault zu kritisieren hätte, um mich dann anschließend in einem zweiten Teil unter dem Stichwort einer Ästhetik des Denkens anderen Formen der Wissensbildung in der Philosophie zuzuwenden, die man, so wäre mein Vorschlag, auch für die künstlerische Forschung fruchtbar machen könnte. Dabei beziehe ich mich in diesem zweiten Teil auf eine wissenschaftskritische Tradition innerhalb der Philosophie, exemplarisch auf Nietzsche, auf die fröhliche Wissenschaft, und Adorno, die mit anderen Formen des Denkens und Schreibens experimentieren. In der Philosophie wird gemeinhin die Position vertreten, seit der Herausbildung der neuzeitlichen Wissenschaften sei die Trennung von Kunst und Wissenschaft irreversibel. Selbst wenn zugestanden wird, dass die Kunst ein ästhetisches Wissen bereithält, wird dieses doch strikt von wissenschaftlicher Erkenntnis abgegrenzt. So richtig es ist, die Unterschiede zwischen Kunst und Wissenschaft zu benennen, so problematisch erscheint heute ihre saubere Trennung, und zwar sowohl angesichts der Veränderungen des zeitgenössischen Kunstbegriffs als auch hinsichtlich der Transformation des tradierten Wissenschaftsverständnisses. Denn zweifelsohne unterliegen heute sowohl die Künste als auch die Wissenschaften einem tiefgreifenden Wandel, der auch eine Neubestimmung des Verhältnisses beider zueinander erforderlich macht. Dass sich die Grenzverläufe zwischen Kunst und Wissenschaft verschieben, zeigt sich in der künstlerischen Praxis darin, dass diese verstärkt in Gestalt einer intensiven und umfänglich forschenden Tätigkeit auftritt. Eine der eklatantesten und reizvollsten Herausforderungen der heutigen Kunst besteht in ihrer eigentümlichen Vermischung mit philosophischer, kultur- oder sozialwissenschaftlicher Forschung. Viele der zeitgenössischen Künstler arbeiten sowohl an einer sinnlichen als auch an einer begrifflichen Erkenntnis. Sie beziehen sich auf wissenschaftliche Einsichten, produzieren ihrerseits Texte und stützen sich in ihren künstlerischen Produktionen nicht mehr nur auf eine ästhetische, sondern auch auf eine epistemische Praxis. So wird spätestens seit den 1960er Jahren mit der konzeptuellen Kunst die theoretische Arbeit als legitime Form der Kunstproduktion angesehen. Künstlerische Forschung gilt keineswegs mehr nur als bloße Vorarbeit im Schaffensprozess, sondern gewinnt eine Eigenständigkeit, die mit dem Anspruch verbunden ist, die Explikation des den Künsten inhärenten Wissens und die diskursive Bestimmung der Kunst nicht allein den Theoretikern zu überlassen. Eine Revision der hergebrachten Vorstellung einer unwiderruflichen Ausdifferenzierung von Kunst und Wissenschaft erscheint aber nicht nur vor dem Hintergrund der Diskussionen um künstlerische Forschung dringend vonnöten, auch die Umstrukturierungen der Kunstausbildung im Zusammenhang mit der Bologna-Reform machen eine neuerliche Verhältnisbestimmung von künstlerischer Praxis und wissenschaftlicher Theoriebildung notwendig. Dabei muss die Hochschulreform vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen betrachtet werden, die in der Wissenschaftstheorie mit dem Stichwort der Informations- und Wissensgesellschaft belegt werden, die man aber auch etwa mit Lazzarato als eine Entwicklung hin zu einem kognitiven Kapitalismus umschreiben könnte, in der die Bedeutung immaterieller Arbeit anwächst. War die künstlerische Forschung in ihren Anfängen bei der konzeptuellen und institutionskritischen Kunst mit einer Kritik an der Warenförmigkeit der Kunstproduktion verbunden, muss sie sich heute den Vorwurf gefallen lassen, sich in Übereinstimmung mit den Produktionsweisen eines wissensbasierten Kapitalismus zu erweisen. Wie auch immer man die Neubewertung der Produktion und Zirkulation von Wissen im Einzelnen analysieren mag, man kann in jedem Fall auf eine Verstärkung von Wissensappellen schließen, die inzwischen wohl auch die Künste erreicht haben. Angesichts dieser Wissensimperative scheint es auch für die Kunsthochschulen geboten, in die Curricula verstärkt Theoriebildung, künstlerische Forschung und die Epistemologie der Künste aufzunehmen. Im Hinblick auf Promotionsprogramme und Forschungsförderung für Kunstprojekte ist es offensichtlich, dass sich der Anspruch auf Wissensproduktion auch auf das Kunstfeld ausgedehnt hat. Oftmals hat man es allerdings mit einer Verkürzung von theoretischer Praxis zu tun, wenn die Theorie lediglich auf einen Import von Wissen reduziert wird. Der Wille zum wahren Wissen, so ließe sich formulieren, beginnt auch für die Künste zu dominieren. Die Chance Hoffnung in die Kunst, sie könne eine letzte Bastion bilden, um nicht der Wissenschaft das Feld zu überlassen, wird inzwischen wohl enttäuscht. Die Anerkennung der Kunst als Teil der Wissensbildung steht also nicht nur in der Gefahr, im Einvernehmen mit heutigen kapitalistischen Produktionsformen zu stehen, sondern auch einer Idealisierung der akademischen Welt zuzuarbeiten. Michel Foucault hat in die Ordnung des Diskurses auf den Sachverhalt einer Verwissenschaftlichung der kulturellen Produktion bereits hingewiesen und formuliert, dass, Zitat, der Wille zur Wahrheit in unserer Gesellschaft dazu tendiert, auf die anderen Diskurse Druck und Zwang auszuüben. Nicht nur die Literatur, die Foucault an dieser Stelle nennt, auch die übrigen Künste autorisieren sich zunehmend über den wahren Diskurs und legitimieren sich als wissensproduzierende Praxis. Bedenkt man, dass Foucault detailliert aufgewiesen hat, mit welchen Ausschlüssen und Ausgrenzungen dieser Wille zum Wissen verbunden ist und wie die Kräfte des Diskurses zugunsten des Zwangs zur Wahrheit kontrolliert werden, dann erscheint das Programm künstlerischer Forschung vor die Herausforderung gestellt, bei allem berechtigten Anspruch, Teil an der Wissensproduktion zu sein, sich dennoch den Zwängen der Verwissenschaftlichung zu entziehen und auch an einer Kritik des Wissens zu arbeiten. Welche Fluchtlinien lassen sich also in dieser Situation einer zunehmenden Kontrolle durch Wissen ausfindig machen, ohne bloß naiv dem Nichtwissen das Wort zu reden? Anders formuliert, wenn es nach Foucault die Aufgabe der Kritik ist, sich nicht derart regieren zu lassen, wäre also die Frage zu formulieren, wie man sich nicht derart vom Willen zur Wahrheit regieren lassen kann. Eine Antwort auf diese Frage findet sich in Foucaults Auseinandersetzung mit Kants kleinem Text mit dem Titel »Zur Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung?« Foucault umkreist die Schrift von Kant in einer Reihe von Texten, die zum einen der Aufklärung, zum anderen der Kritik gewidmet sind. Aufklärung als, Zitat Kant, der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, bedarf nach Kant der Freilegung derjenigen Bedingungen, unter denen gesicherte Erkenntnis möglich ist. Dies ist die Aufgabe des kritischen Geschäfts, die Kant in seinen drei als Kritiken betitelten Werken systematisch einlöst. Wenn also bei Kant der Wahlspruch der Aufklärung heißt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, dann hätte die Philosophie dem Anspruch nachzukommen, die Legitimität und die Grenzen des Vernunftgebrauchs kritisch zu bestimmen. Foucault meint bekanntlich, dass diese Bedingungen keineswegs a priorisch gegeben sind, sondern der historischen Veränderlichkeit unterliegen. Es sei daher nicht an den Mut zu appellieren, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, sondern, wie etwa auch Heidegger formuliert, an den, Zitat, Mut, die Wahrheit der eigenen Voraussetzungen und den Raum der eigenen Ziele gerade zum fragwürdigsten zu machen. Ich träume, schreibt Foucault, von dem die Evidenzen und die Universalien zerstörenden Intellektuellen, dem Intellektuellen, der in den Trägheiten und Zwängen der Gegenwart die Schwachpunkte, die Öffnungen und Kraftlinien entdeckt und anzeigt. Er verschiebt den kantischen Begriff der Aufklärung und unterstellt die Bedingungen wahrer Erkenntnis zum einen historischen Bedingungen, zum anderen fragt Foucault den Zusammenhang zwischen der Rationalität des wahren Diskurses und den daran geknüpften Unterwerfungsmechanismen nach. Zitat: Nichts kann als Wissenselement auftreten, das nicht mit einem System spezifischer Regeln und Zwänge konform geht. So wie sich Macht erst in Wissenssystemen entfaltet und im Wissen seine Akzeptabilitätsbedingungen findet, so ist die Etablierung von Wissen auf Macht angewiesen und zeitigt selbst Machtwirkung. Die scheinbar universelle Vernunft und ihre angeblich notwendigen Voraussetzungen werden daher im Hinblick auf ihre kontingenten Zwänge hin analysiert. Die sich darin anschließende Frage lautet: Wie angesichts der Untrennbarkeit von Wissen und Macht ein Feld von möglichen Öffnungen, von Umwendungen und Verschiebungen eruiert werden kann. Foucault formuliert einerseits also eine Position, die aufgrund des kritischen Anliegens im Sinne eines Rückgangs in die Bedingungen der Erkenntnis keineswegs als antiaufklärerisch abzutun ist, weil aber andererseits keine überzeitlichen Wahrheitsgaranten eruierbar sind und die wahre Erkenntnis mit den, Zitat, Zwangswirkungen des Wissens verschwistert ist, wird ein Widerstand gegenüber der Aufklärung formuliert, mit dem auch die Kunst ins Spiel kommt. Die Resistenz gegenüber den Appellen der Aufklärung bewahrt sich Foucault, indem er Kants Begriff der Aufklärung mit Baudelaires Idee der Modernität konterkariert. Gegen Kant und mit Baudelaire entwickelt Foucault eine Haltung, die nicht der Entdeckung unserer selbst, nicht dem Aufbruch zu unserer eigenen Wahrheit dient. Vielmehr zielt sie, Zitat, auf eine Ausarbeitung unserer selbst als Kunstwerk und orientiert sich daher am Moment der Erfindung. Die Kritik unseres geschichtlichen Seins richtet sich daher zugleich an der Zurückweisung dessen aus, was Foucault eine Erpressung zur Aufklärung nennt. Das formulierte Ziel ist dabei, Zitat, aus der Kontingenz, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind, die Möglichkeiten herauszulösen, nicht mehr das zu sein, zu tun oder zu denken, was wir sind, tun oder denken. Die damit angezeigte Haltung zielt damit auf die partiellen Umgestaltungen der Konstitutionsbedingungen von Erkenntnis. Für diese Umgestaltung, die den Willen zur Wahrheit gegen die Wahrheit kehrt, bedarf es neben der kritischen auch der experimentellen Haltung, die Foucault mit der Kunst verbindet. Die Kritik dessen, was wir sind, soll zugleich historische Analyse der uns gesetzten Grenzen und Probe auf ihre mögliche Überschreitung in der Kunst sein. Wenn Foucault hier mit Rückgriff auf Baudelaire die Künste ins Feld führt, um der zitierten Erpressung zur Aufklärung zu entgehen, dann tut er dies aber vor allem im Hinblick auf eine Ästhetik der Existenz, also auf ein bestimmtes Ethos oder eine Haltung hin. Mit Baudelaire geht es nicht darum, dass der Mensch zur Entdeckung seiner selbst, seiner Geheimnisse und seiner verborgenen Wahrheit aufbricht, sondern dass er aus seiner Existenz ein Kunstwerk macht. Die Kunst fungiert bei Foucault als Ort der Ausbildung einer Selbsterfindung, die dem Zwang zur Selbsterkenntnis entgeht. Foucault verbleibt damit allerdings einer eher klassisch zu nennenden Gegenüberstellung von Wissen und Kunst verhaftet, ohne an dieser Stelle eine Ästhetik des Denkens zu berücksichtigen, also eine künstlerische Wissensbildung in Betracht zu ziehen, die nicht nur auf ein anderes Ethos, sondern auch auf ein anderes Wissen zielt. Bei aller Kritik der Aufklärung und den Zwangswirkungen des wahren Wissens verbleibt Foucault außerdem, was die Form des Denkens anbetrifft, dem klassischen wissenschaftlichen Diskurs weitgehend verhaftet. Obgleich er wiederholt, wie etwa in der Ordnung des Diskurses, Autoren wie Nietzsche, Artaud und Bataille als Orientierungspunkte für ein anderes Denken aufruft, die ihrerseits an einer ästhetischen Artikulation des Denkens arbeiten, überführt Foucault selbst seine Kritik der Aufklärung nicht in eine Kunst des Denkens. Eine Kritik der Aufklärung bzw. ein Widerstand gegenüber dem Zwang zum wahren Diskurs macht allerdings in Zeiten künstlerischer Forschung und ihrer institutionellen Verankerung in den Hochschulen auch für die Künste die Konturierung anderer Modelle der Wissensbildung wünschenswert, wenn nicht sogar dringend erforderlich. Wenn man also den Künsten ihren Anteil an den Wissensbildungen zugesteht, dann dürfte dies also nicht mit einer Idealisierung akademischer Standards einhergehen, wie manche Artistic Research oder Promotionsprogramme befürchten lassen, sondern vielmehr mit der Visionierung einer anders gearteten theoretischen Praxis. Einer theoretischen Praxis, die vielleicht geeignet wäre, die von Foucault sogenannte unberechenbare Ereignishaftigkeit des Diskurses ein Stück weit freizusetzen. Ich komme damit zum zweiten Teil meiner Ausführung, dem essayistischen Denken in der Philosophie. Man kann, wie Derrida schreibt, bezweifeln, ob die Philosophie heute überhaupt noch streng von der Kunst unterschieden werden kann. Denn mit der Einsicht in die konstitutive Bedeutung der Sprache für das Denken sowie ihren rhetorischen Charakter wird auch die Frage der Schreibweise für die Philosophie unhintergehbar. Weil das Denken an seine Artikulation gebunden ist, macht jeder Versuch, anders zu denken, eine Arbeit an der Darstellung erforderlich. Wie im Kunstwerk lässt sich auch in der begrifflichen Artikulation der Philosophie der Inhalt des Denkens nicht von seiner Form trennen. Insbesondere Nietzsche hat die Bedeutung von Stil und Rhetorik für das eigene Schreiben konsequent umgesetzt und die Philosophie ihrerseits als Kunstform betrieben. Das Erbe einer solchen als Kunst aufgefassten Philosophie findet man insbesondere bei Autoren wie Bataille, Klossowski und Blanchot, bei denen sich literarische und philosophische Schreibweise gegenseitig durchkreuzen. Auch Nietzsche, Benjamin und Adorno haben mit aufklärungskritischer Intention im philosophischen Aphorismus, dem Denkbild oder Essay eine Schreibweise erprobt, die sich weder der Literatur noch der Wissenschaft eindeutig zuordnen lässt. Und schließlich hat auch Heidegger die implizite Übertragung von Merkmalen der Kunst auf das Denken umgesetzt. Sein Anliegen ist es, nicht nur Bestimmungen zu entwickeln, die eine Abgrenzung der Philosophie von der Wissenschaft ermöglicht, sondern das Denken selbst transformiert. Welche Merkmale kann man im Sinne einer Kunst oder Ästhetik des Denkens diesen Ansätzen entnehmen? Wie angekündigt, möchte ich die Überlegung von Nietzsche und Adorno exemplarisch darstellen. Die Bestimmung des Verhältnisses von Philosophie und Kunst benennt präzise Nietzsches Einsatzpunkt seines Denkens. Während er noch in der Geburt der Tragödie die Kunst in ihrer bejahenden Kraft gegen die unfruchtbare und lebensverneinende Tendenz der Philosophie in Stellung bringt, entwickelt er in seinen späteren Schriften eine ihrerseits künstlerisch verfahrende Philosophie. So fundiert er etwa in der Fröhlichen Wissenschaft, Buch von 1882, die Wahrheitsfindung in der Ästhetik, indem er die Hervorbringung von Wissen dem generativen Vermögen der Kunst einreiht. Einen ersten Vorstoß in Richtung dieser Argumentation hat Nietzsche bereits in der kleinen Abhandlung über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne unternommen, in der er zum einen aufgrund der unhintergehbaren Metaphorizität der Sprache für den poetischen Charakter aller Wahrheitsaussagen plädiert und zum zweiten auf einen umfassenden Kunsttrieb rekurriert, dem auch die Wissensbildung unterliegt. Die Wahrheit beruht auf nicht zwingenden und daher schöpferischen oder künstlerischen Übertragungen und Perspektivierungen von sinnlichen Affektionen in Bilder und von diesen in feststehende Begriffe. Zurechtlegung, Inszenierung, Metaphorisierung erscheinen als notwendige Verfahren der Wissensbildung, so Nietzsches erkenntnistheoretische Einsicht, die er selbstreflexiv in seiner Schreibweise zum Ausdruck bringt. Neben der notwendig rhetorischen Form des Denkens verteidigt Nietzsche des Weiteren den ästhetischen Reiz des Erkennens. Es selbst beglückt und wird ästhetisch genossen. Wie immer denkt Nietzsche zunächst produktionsästhetisch und begründet die Schönheit der Erkenntnis in der, Zitat, Tätigkeit eines wohlgeübten, findenden und erfindenden Verstandes, in dem sich Schaffenslust und Gestaltungswille vereinen und der sich im Stil zum Ausdruck bringt. Die Einheit von Kunst und Wissenschaft ist epistemologisch auch durch die Fundierung der Erkenntnis im Pathos begründet. Nietzsche behauptet die Affektivität des Denkens, wobei die von ihm verschiedentlich beschworene Leidenschaft der Erkenntnis durchaus Verschiedenes betrifft. Erstens ihre Genese, denn der Ursprung der Erkenntnis ist nicht rational, sondern entstammt der Sphäre der Leiblichkeit und wird als Resultat aus den verschiedenen und sich widerstreitenden Trieben verstanden. Ein Großteil des Denkens verbleibe daher unbewusst. Erkenntnis beruhe auf einer Kunst der Transfiguration, die darin besteht, die Affektionen, also das, was uns trifft und angeht, Zitat, in die geistigste Form und Ferne umzusetzen. Zweitens unterstreicht Nietzsche, dass die Leidenschaft das eigentliche Medium des Denkens darstellt. Das Pathos ist das Organ des Wissens, insofern es immer getragen ist von einer affektiv gestimmten Hinwendung zu den Gegenständen der Erkenntnis. Das Denken selbst wird nicht nur von Lust, Ekel, Glück oder sonstigen Gefühlen begleitet, sondern durch dieses notwendige Gestimmtsein motiviert und getragen. Drittens behauptet Nietzsche eine regelrechte Passion für das Denken. Das Erkennen selbst ist eine Leidenschaft, die sich im Schreibstil transportiert, der seinerseits eine suggestive Kraft besitzt. Die Einsicht in die Leidenschaft der Erkenntnis und die gewählte Schreibweise gehören daher untrennbar zusammen. Form, Rhythmus und Rhetorik des Textes stützen nicht nur unterschwellig den mitgeteilten Inhalt ab, sie bilden ihn. Das passionierte Denken unterliegt daher nicht dem Willen zur Wahrheit allein, sondern sein Ziel wird dezidiert dem Ästhetischen unterstellt. Zitat, dem Dasein eine ästhetische Bedeutung geben, ist Grundbedingung aller Leidenschaft der Erkenntnis. Die Einlagerung des Inhalts in die Form, des Wissens in Denkbilder, wie man sie in der aphoristischen Schreibweise etwa in der fröhlichen Wissenschaft findet, kann zudem für den ästhetischen Transport eines noch unbewussten Wissens wichtig sein. Gedanken, die erst nach einer Latenzphase unvermutet zum Vorschein kommen, können in der vieldeutigen ästhetischen Form der Mitteilung überdauern. Nietzsche ist wie besessen von der Vorstellung, dass unsere Gedanken nicht uns gehören, sondern Relikte anderer Zeiten und Gewohnheiten sind. Und die aphoristische Form will eben dies ausdrücklich sein, nämlich Inkubator von bislang unbekannten, verschütteten Gedanken und Erfahrungen und kein Vermittler gesicherten Wissens. Eine solche offene Form des Denkens ist traditionellerweise im philosophischen Essay realisiert worden. Er kommt der Idee eines Mischwesens aus Philosophie und Kunst vielleicht am nächsten. Adorno beschreibt ihn in dem Text Der Essay als Form, als eine Schreibweise, die gekonnt der exklusiven Zugehörigkeit zur Kunst oder zur Wissenschaft entgeht und damit zugleich die gängige Einordnung der Kunst ins Reservat von Irrationalität, Zitat, war ein Zitat von Adorno, und der Erkenntnis in das Feld der Wissenschaft durchkreuzt. Wie die Leidenschaft der Erkenntnis bei Nietzsche ist der Essay von Wunsch und Lust geleitet. Adorno spricht etwa von der Neugierde als dem Lustprinzip des Gedankens und behauptet die Freiheit des sprachlichen Spiels gegenüber der systematischen Strenge des Denkens. Der Essay hat eine ästhetische Form, ohne allerdings dadurch schlicht der Literatur zugeschlagen werden zu können, zielt er doch auf Erkenntnis. Nicht alle Wahrheit, so die zugrunde liegende implizite Annahme, lässt sich in wissenschaftliches Wissen umsetzen. Daher verwehrt sich der Essay gegenüber der, Zitat, lückenlosen Ordnung der Begriffe zugunsten des Singulären wie Fragmentarischen und artikuliert damit eine Kritik gegen den Zwang zur Systematisierung aller Wissenschaften. In diesem Einspruch gegen die engherzige Methode wird die essayistische Form zur paradigmatischen Darstellungsweise eines Denkens, das sich der identifizierenden Rationalität entgegenstellt. Der Essay, Zitat, möchte mit Begriffen aufsprengen, was in Begriffe nicht eingeht. Diese werden nicht definiert, sondern sie präzisieren sich durch ihr Verhältnis zueinander, sprich ihre Konfiguration oder Komposition. Daher kann in der Entfaltung des Gedankens auf kausale Ableitung oder logische Stringenz verzichtet werden. Folgt man Adornos Beschreibung, dann findet im essayistischen Stil auch das Moment der Passivität und Unverfügbarkeit gegenüber dem Zudenkenden Berücksichtigung, das bereits bei Nietzsche anklingt. Zitat: Eigentlich denkt der Denkende gar nicht, sondern macht sich zum Schauplatz geistiger Erfahrung. Diese Offenheit gegenüber der Unableitbarkeit des Gedankens verpflichtet den Essay auf das Moment einer in der Darstellung gebundenen Wahrheit. Sie ist in dem Maße unverfügbar, wie sie sich Kraft Ausdruck allererst ergibt. Darin liegt Glück und Risiko eines Denkens, das auf, Zitat, allen Schein der Sicherheit geistiger Organisation auf Ableitung, Schluss und Folgerung verzichtet. Auch der Essay zielt wie die Kunst auf die Entbindung latenter Kräfte, indem er an der Opazität der konkreten Gegenstände die Offenheit geistiger Erfahrung erprobt. Die freigesetzte Reflexivität, die sich an ihm entzündet, gleicht derjenigen von künstlerischer Forschung, die sich ebenso wenig im rein Sinnlichen erschöpft. So wie Adorno für den Wahrheitsgehalt der sprachlichen Form argumentiert, so ist auch die Eigenständigkeit künstlerischer Forschung zu verteidigen. Man darf sie weder aus den Wissensbildungen ausschließen, noch den geläufigen Hierarchisierungen entsprechend der Wissenschaft unterordnen. Befragbar wird also die gängige Aufteilung in Kunst und Wissenschaft, so lässt sich resümieren, sowohl von Seiten der Künste wie der Philosophie. Zum einen beansprucht die künstlerische Forschung, in die theoretischen Diskurse einzugreifen und an der zeitgenössischen Wissensbildung teilzuhaben. Zum anderen verliert an den Rändern der Wissenschaft, namentlich in der Philosophie, die Grenzziehung zur Kunst an Solidität. Der entstehende Zwischenbereich könnte sich dadurch auszeichnen, weder die Erkenntniskraft der Kunst noch die ästhetischen Bedingungen des Denkens auszublenden. In diesem Zwischenraum eines Wissens, das sich als empfänglich, vernehmend, mehrdeutig und affektiv gestimmt erweist, kann dasjenige gedeihen, was man in der Philosophie mit dem Begriff des Ereignisses belegt und das sich gerade dadurch auszeichnet, dass es nicht im Raum und Rahmen des Erwarteten geschieht. Das, was Forschung, die künstlerische wie die philosophische Forschung auszeichnet, will sie im starken Sinne erfinderisch sein, ist die prinzipielle Offenheit gegenüber dem, was den Rahmen und die Bedingungen des bisher Möglichen überschreitet, also eine Offenheit gegenüber der Erfahrung des Unbekannten, die zugleich eine solche des Unverfügbaren ist. Das Experimentelle der künstlerischen Recherche sowie des philosophischen Essayismus könnte der Ungesichertheit solcher Erkenntnisse Rechnung tragen. Vielen Dank.
Zwei Stück.
Ja, vielen Dank, Katrin Busch, für den Beitrag. Und ich möchte natürlich korrigieren, also Sie sind nicht das Kuckucksei, sondern an dieser sehr späten Stelle des Symposiums, das ja kein Deleuze-Symposium ist. Ich erinnere das nochmal. Ne? Ist nicht so. Ich kann mich da auch selber in die Waagschale werfen. Also wie die Deleuzianer, die anwesend sind, sicherlich erkannt haben, hat mein Begriff von Virtualität ja gestern nicht so sehr viel damit zu tun gehabt. Der ist von einer Skepsis genährt, die eher auf Samuel Weber zurückgeht. Also um mich da in die Waagschale zu werfen. Und vielen Dank dafür, dass Sie diesen Kontext nochmal aufmachen, der ja in gewisser Weise auch die Geschichte betrifft, den Rahmen quer durch Kunst und Wissenschaft. Es sind auch Leute anwesend, die das weiter transportieren können, dass wir hier nicht völlig out of space sind. habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Sie haben das mit Foucault ausgeführt als also in der Interpretation eines auch repressiven Moments, eines Zwangs zur Aufklärung. Wie würde sich das lesen, wenn Sie dieses Element des Habe Mut stärken gegen das, dich deines Verstandes zu bedienen?
Ja, also das hatte ich eigentlich auch gesagt, dass ich hatte das mit Heidegger formuliert, der in einem Text Zeit des Weltbildes genau diesen Mut, die eigenen Bedingungen zum Fragwürdigsten zu machen, herausstellt. Und also das war ja mein Argument, dass das in der künstlerischen Forschung viel stärker passieren müsste, also das Wissen selbst nochmal zu hinterfragen, also diesen Mut aufzubringen, sozusagen die eigenen, ja nicht nur die eigenen Voraussetzungen, sondern auch die akademischen Standards, die sich ja mittlerweile auf künstlerische Forschung zu übertragen scheinen, also die auch in Frage zu stellen. Also und dafür wäre sicherlich Mut vonnöten, also aber genau das war die Überlegung gegenüber einer Erpressung zur Aufklärung eher ja, die Kritik stark zu machen.
Ja, vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Meine Frage wäre, wie steht der Essay zum Aphorismus als so eine Art der temporären Erleuchtung, die sozusagen dennoch nicht auf klassische Weise aufklärerisch wirkt? Und vielleicht noch eine kleine ebenfalls aperçuhafte Anmerkung. Es gibt einen Diskurs noch vor Kants Träumen eines Geistersehers, der zwischen demjenigen, der die Ästhetiker von Baumgarten ins Deutsche übersetzte, einem Professor für Weltweisheit namens Meyer, einem weiteren Professor namens Sucro und einem weiteren Pfarrer namens Wegener, die eine große Diskussion, also ab dem Jahr sozusagen 1739 hatten, über Geistererscheinungen. Und es war sehr interessant, dass die konservativen Kräfte unter diesen Denkern gegen die Geister waren und die progressiven Kräfte für die Geister waren, unter demselben Aspekt, den Sie auch genannt haben. Wenn wir immer schon alles wissen, dann können wir nichts Neues zulassen und sozusagen wir müssen an diese merkwürdigen Erscheinungen anknüpfen, wenn wir Neues überhaupt zulassen wollen. Also man kann eigentlich sagen, dass das fast wie eine kulturwissenschaftliche Geburtsstunde der Philosophie ist in diesen Jahren. Und im Übrigen haben alle Kombattanten gar nicht die Auffassung, dass sie je schon einer Geistererscheinung teilhaftig geworden wären. Das ist aber auch interessanterweise weder für die Pro- noch für die Kontra-Argumentation ein Argument.
Ja, danke für die Anmerkung und die Ergänzung. Also das finde ich eigentlich sehr spannend zu sagen, dass das Nichtwissen sozusagen der Anlass, also oder die Herausforderung des Denkens ist und gerade nicht das Wissen. Also das würde nochmal dafür sprechen, ja, sich ein Stück weit gegen die Aufklärung zu stellen und für das zu argumentieren, was noch nicht im Feld des Wissbaren angesiedelt ist. Zur Frage des Unterschieds von Essay und Aphorismus. Man könnte das Fragment vielleicht noch ergänzen als eine Schreibweise innerhalb der Philosophie, die ja, geeignet wäre, ein anderes Denken zu ermöglichen. Also ich würde sagen, dass man sich diese Form des anderen philosophischen Schreibens noch einmal genau ansehen müsste und die eigentlich hochhalten muss heute und mit diesen Formen auch experimentieren sollte.
Also wir haben jetzt noch drei Wortmeldungen, habe ich gezählt. Ja, dann sind es vier. Also vielleicht, ich würde die Rednerliste dann schließen und...
Also ich versuche das auch ganz kurz zu machen. Ich habe am Anfang verstanden, dass es um die Entgegensetzung von Kunst und Wissenschaft geht und dann ist ja irgendwie klar, Forschung ist sozusagen gleichgesetzt mit Wissenschaft und bei Kunst ist einem das erstmal suspekt. Ich frage mich, wie verhält es sich damit, wenn man beides in Relation setzt zu einem Dritten, das passt ein bisschen zu dem, was eben auch gesagt wurde, was eigentlich den Wahn als Element, das sich über die Wirklichkeit hinaus wähnen, als beiden Praxen irgendwie inhärent beschreibt. Das Zweite ist, im zweiten Teil des Vortrags ist, glaube ich, die Linie eine andere. Also da ist nicht mehr Kunst versus Wissenschaft, sondern tauchte die Philosophie auf, und zwar als philosophische Forschung. Und mir ist auch nicht klar geworden, ob philosophische Forschung denn Philosophieren ist oder ob es in der Philosophie selbst so eine Art Riss gibt zwischen einer philosophischen Forschung, was denn eher so eine philosophische Literaturwissenschaft ist, und dem Philosophieren und wie sich das wiederum dann verhält zu Kunst und Wissenschaft. Das wäre so meine Frage.
Manuel, hattest du dich eigentlich auch gemeldet?
Ja.
Stört das, wenn wir die Beiträge zusammennehmen? Und du,
ja, das ist immer etwas schwierig. Ich beantworte die lieber nacheinander. Also in den Diskussionen um künstlerische Forschung ist es ja im Moment so, dass das Wissen sehr stark gemacht wird und gerade nicht das Wählen. Und also ich wollte mit dieser, mit der philosophischen Tradition oder mit Nietzsche, Adorno, man könnte eben auch Heidegger nennen und natürlich auch Deleuze oder andere französische Philosophen, die an der Schnittstelle von Philosophie und Kunst oder Literatur arbeiten, nennen. Also hier habe ich gerade deshalb ins Spiel gebracht, weil die künstlerische Forschung meiner Meinung nach sich derzeit viel zu stark am Wissen und an akademischen Standards, wie gesagt, orientiert. Und also deshalb würde ich das befürworten, eben an Momente des Nichtwissens, des Wahns, des Begehrens, der Affektivität anzuknüpfen. Innerhalb der Philosophie, also die Philosophie ist ja nicht einheitlich, und ich wollte nicht strikt terminologisch unterscheiden zwischen einer philosophischen Forschung und einer irgendwie anders gearteten Philosophie, sondern innerhalb der Philosophie auf die Tradition verweisen, die mit einer Wissenskritik verbunden ist und das aber zugleich auch in die eigene philosophische Schreibweise übersetzt.
Ja, also ich fand auch Ihren hervorragenden Vortrag extrem anschlussfähig an jetzt die Überlegungen, die Olaf Sanders schon angeregt hatte. Und zwar gerade in dem Punkt, dass Sie ja alternativ zu einem Wissen jetzt ein bestimmtes Denken stark machen. Und zwar eines, das eben jetzt über Namen wie Heidegger, Nietzsche, Adorno ein affektives oder man kann jetzt einen anderen Begriff nehmen, ein an den Körper gebundenes ist oder ein körperliches. Heißt sozusagen ein singuläres Denken. Also ich hatte mich eben bei dem ersten Vortrag auch gefragt, was wären das sozusagen für Konsequenzen jetzt auch für die Hochschullehre oder für das, was in der Hochschule eben passieren könnte, wenn man jetzt eben versucht, dieser Spur zu folgen, jetzt nicht reine, also enzyklopädisches Wissen zu verabreichen oder eben so kommunikationstheoretisch so modularisierte Informationen zu vermitteln, sondern eben ein Denken aufzuführen oder so, dann glaube ich, hat das etwas mit einer Haltung tatsächlich zu tun. Also mit etwas, was der Lehrende tun muss, um das eben zu empfangen, was Sie jetzt beschrieben haben, vielleicht als ein Ereignis oder etwas, das eben passiert oder überhaupt sozusagen sich so einzustellen, dass ein Denken passieren kann. So habe ich übrigens auch Heideggers eben Vorlesungszyklus zu dem, was heißt Denken, verstanden. Und da entzündet sich das Denken ja auch gerade in dem, was nicht zu denken ist oder was nicht wissen ist, etc. Aber da geht es tatsächlich um eine Haltung, eine Haltungsfrage. Mhm. So.
Ja, also den Heidegger-Teil habe ich rausgekürzt, weil es sonst zu lang gewesen wäre. Ich finde auch, Heidegger ist da ausgesprochen wichtig. Er geht allerdings aus von einer Gabe des Zudenkenden. Also er versucht ja, also gerade die Passivität des Denkens ja, bewusst zu machen, insofern er auf das verweist, was dem Denken vorausgeht, und das könnte man durchaus auch mit Begriffen des Pathos oder der Passivität auch belegen. Also ich glaube auch, dass Heidegger interessant ist, auch was die Bildungsfrage betrifft, also von Heidegger stammt ja der Satz, das Zeitalter der Bildung geht zu Ende. Und also in Bezug auf das, was wir vorhin diskutiert haben, wäre das ja vielleicht auch mal eine Überlegung. Also ob, warum man eigentlich immer noch an dem Bildungsideal, an diesem etwas Überkommenen festhält und ob nicht gerade andere Formen der Wissensbildung oder des Denkens dem gegenüberzustellen wären.
Ja, ich kann an das anschließen, was Sie problematisiert haben. Ich finde das etwas schade, dass Sie in Ihrem Vortrag also zur Kunst nur Beispiele aus der Literatur anführen, also Nietzsche, Bataille, Blanchot und so weiter, und auf die nicht-narrative Kunst, zum Beispiel der Malerei, Gauguin, Marc Rothko und so weiter, überhaupt nicht eingehen. Und ich glaube, das ist doch notwendig, dass man das macht, weil dann die Stichworte, die Sie nannten, also unbewusstes Wissen oder an den körperliches Wissen und so weiter, mehr zur Ausführung gekommen wären.
Ja, ich habe das deshalb nicht gemacht, weil meiner Meinung nach die Provokation der heutigen Kunst darin besteht, dass sie tatsächlich künstlerische Forschung und Wissensbildung praktiziert, die begrifflich orientiert ist. Also und das war mein Ausgangspunkt. Also ich glaube, es ist deutlich ist, dass in der Malerei beispielsweise sich ein anderes Wissen transportiert als im begrifflichen Denken. Und aber interessant ist, im, ja genau. Nein, ich würde erst mal sagen, das ist einigermaßen offensichtlich, dass es dort ein anderes Wissen gibt. Und die Frage des Verhältnisses von Kunst und Wissenschaft ist ja auch nicht neu, sondern die wird ja auch schon länger diskutiert. Was aber neu ist, ist, dass die Künste heute selbst ein begriffliches Wissen produzieren, also viel stärker an einer Theoriebildung mitarbeiten. Und also das finde ich interessant und das finde ich die zeitgenössische Herausforderung, die ja auch dazu führt, dass man im Zuge der Bologna-Reform darüber nachdenkt, ob es Promotionsstudiengänge für die Künste geben sollte, ob es Forschungsförderungen für die Künste geben sollte. Und das war mein Einsatzpunkt, zu überlegen, ob da wissenschaftliche Standards eben unreflektiert übernommen werden und ob man da nicht viel eher an einer wissenschaftskritischen Tradition anknüpfen müsste, anstatt dieser Übernahme einer Verwissenschaftlichung in die Künste das Wort zu reden.
Aber ein Satz noch dazu, man muss dann unterscheiden, ob das nicht eine Tendenz der Kulturindustrie ist oder wirklich eine Tendenz der Kunst.
Naja, wenn man sich die konzeptuelle Kunst anguckt und die institutionskritische Kunst, dann kann man das, glaube ich, nicht.
Das lohnt sich, darüber zu diskutieren. Und das fehlt mir.
Danke für die Kritik.
Frage auch eher weiterführend nach der historischen Situierung dieser Form von Wissenskritik, die Sie nochmal vorgeführt haben. Also diese Bewegung, wie Sie sie ja Nietzsche und Adorno nochmal aufgezeigt haben, waren ja auch darin kritisch, dass sie sich gegen bestimmte in den jeweiligen Konstellationen, in die die hineingeschrieben haben, Wissensformationen abgesetzt haben. Kritik ist in diesem Sinne ja auch Absetzbewegung. Und meine Frage zielt jetzt darauf, ob in der Gegenwart, die ja von, wäre eine These, von einem auch epistemischen Wandel oder sogar epistemischen Bruch zu Nietzsche sicher, aber auch zu der Zeit, in der Adorno geschrieben hat, gekennzeichnet ist, welche entsprechenden Formen oder dem Anspruch auf Wissenskritik würden Schreibweisen oder auch andere zwischen Kunst und Wissen changierende Darstellungsformen entsprechen, die in diesem Sinne eine Absetzbewegung zu heute hegemonialen Wissensformationen vornehmen? Wie müsste man heute
ja, also
Stadtaphorismus, meine Idee war, Stadtessay oder diese beiden Formen weiterdenken oder was auch immer?
Ja, das muss sozusagen entwickelt werden. Also ich meine, die Dekonstruktion wäre ja noch eine etwas aktuellere Form. Also meine Idee war, man muss, oder dass es fruchtbar sein könnte, sich diese Entwürfe von Nietzsche, Adorno, Heidegger nochmal anzusehen, also um dann zu eruieren, welches Potenzial darin noch liegt und nicht zu sagen, nur weil das jetzt 100 Jahre alt ist, können wir damit nichts mehr anfangen. Aber Sie haben natürlich recht, dass es zu konkretisieren wäre.
Wir sind längst über die Zeit rüber und das war das Schlusswort. Wir bedanken uns nochmal für den Vortrag und auch die Diskussion. Ja.